Ja, wir haben zu einem Vortrag eingeladen mit dem Thema: Nimm dir Zeit, über geistige Dinge nachzudenken. Und der Bruder Eichstätt aus der Versammlung Tagalog wird jetzt da mit diesem Thema zu uns dienen.
Deutsch, das geht besser, ne? Versteht ihr mich wenigstens? Habt ihr schon einmal etwas von dem Lagani Auna gehört? Wir hatten vor 3-4 Jahren auf der Rückseite unseres Erwachens einmal eine Abhandlung über diesen Baum. Es ist ein tropischer Baum, der in den Gefilden von Papua-Neuguinea, im Norden von Australien, Malaysia und auf den Philippinen beheimatet ist. Und dieser Baum hat etwas ganz Besonderes, was wir auf unseren Vortrag, auf unser Thema heute anwenden möchten, um das so ein bisschen zu veranschaulichen. Dieser Lagani Auna besitzt die Fähigkeit, wenn die Trockenzeit einsetzt, über Nacht sämtliche Blätter zu verlieren. Und dann sieht er aus wie so ein Gerippe, wie so ein Baum ohne alles, so wie wir es hier in unseren Gefilden auch kennen. Das Interessante ist aber, wenn nach etwa 4-5 Monaten die Trockenzeit aufhört und die Regenzeit einsetzt, dann hat dieser Baum die Möglichkeit oder die Fähigkeit, fast über Nacht die Knospen wieder aufsprießen zu lassen, dass er in voller Blüte mit vollem Blattbesatz wieder dasteht und aussieht wie ein total gesunder Baum. Ein Schöpfungswerk Jehovas, über das wir nachsinnen können, um uns daran zu erfreuen. Etwas Wunderbares, was Jehova gemacht hat zu unserem, ja, zu unserer Ehre, zu unserer Freude, sodass es ja wirklich Freude und Spaß macht, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Aber wir wollen ja nicht nur über Jehovas Schöpfung nachsinnen, sondern wir wollen uns auch über Jehova, den Urheber dieser Dinge, Gedanken machen. Wir wollen nachsinnen über die Schöpfungswerke, die Jehova gemacht hat, zu unserer Freude und über sein gesamtes Tun. Der König David aus alter Zeit, der hat das einmal in ganz einfachen Worten zusammengefasst. Er hat gesagt: Ich habe der Tage der Vorzeit gedacht, ich habe nachgesonnen über all dein Tun, willig befasste ich mich fortwährend mit dem Werk deiner Hände. Oder an einer anderen Stelle sagte David: Glücklich ist der Mann, der nicht im Rat der Bösen gewandelt und nicht auf dem Weg der Sünder getreten ist und nicht auf dem Sitz der Spötter gesessen hat, sondern seine Lust hat am Gesetz Jehovas und mit gedämpfter Stimme in seinem Gesetz liest, Tag und Nacht. Wir werden also in der Bibel an verschiedenen Stellen ermuntert, uns auf der einen Seite mit den Schöpfungswerken Jehovas auseinanderzusetzen und auf der anderen Seite mit seinem Wort, mit der Bibel selbst, weil wir aus dem Buch, aus dem Worte Gottes erfahren, was Jehova mit uns vorhat, was die Zukunft bringt. Was meinen wir aber mit Nachsinnen? Unser Thema geht ja darum: Nimm dir Zeit, über geistige Dinge nachzusinnen. Was verstehen wir unter Nachsinnen? Wir haben da so ein tolles Nachschlagewerk, Einsichten in die Heilige Schrift. Und da wird unter dem Stichwort Nachsinnen Folgendes gesagt: Es ist ein tiefes, konzentriertes Denken, bei dem man auf Ereignisse aus der Vergangenheit zurückblickt, Betrachtungen über die Gegenwart anstellt und sich Gedanken über das macht, was die Zukunft bringen könnte. Und da sind wir genau bei unserem Thema. Das ist kein Prozess, der einfach so über Nacht kommt. Wir können uns nicht einfach nur hinsetzen und sagen: Ich sinne jetzt mal ganz stark nach und jetzt weiß ich alles über Jehova. Das geht nicht. Wir müssen uns mit Gottes Wort, mit seiner Schöpfung oder wie auch immer beschäftigen. Bei dem Lagani Auna ist es ähnlich. Das war auch nicht einfach über Nacht, dass er so groß geworden ist und dass er die Fähigkeit besitzt, seine Blätter zu verlieren und über Nacht wieder in voller Blüte zu stehen. Das hat Jahre gedauert. Dieser Lagani Auna hat im Boden ein Wurzelwerk entwickelt, er ist gewachsen. Er hat sich um die Steine geklammert, er ist tief in die Erde reingegangen, um so auch aus den Tiefen des Erdbodens einen Wasservorrat zu holen. Und genauso wollen wir auch vorgehen. Nicht über Nacht einfach sagen, ich weiß jetzt alles, sondern wir wollen in die Tiefe gehen. Wir wollen uns mit dem Worte Jehovas und mit seinen Schöpfungswerken eingehend beschäftigen. Der Lagani Auna klammert sich um die Felsen, damit er feststehen kann. Und dadurch hat er die Fähigkeit, jetzt auch bei Sturm, bei starkem Regen standhaft zu bleiben und nicht umzukippen. Apropos Klammern, es ist interessant, dass der Apostel Paulus genau diese Formulierung gebrauchte, um uns in geistiger Hinsicht etwas zu zeigen. Und vielleicht möchtet ihr mit mir gemeinsam einmal Philipper Kapitel 2 aufschlagen. Wir wollen darin einen Vers nachlesen, wo Paulus genau diese Formulierung gebrauchte. Philipper Kapitel 2 und dort lesen wir den Vers 16. Die Ermunterung des Paulus, Philipper 2, Vers 16, indem ihr euch mit festem Griff an das Wort des Lebens klammert, damit ich am Tag Christi Ursache zum Frohlocken habe und ich nicht vergeblich gelaufen bin oder vergeblich hart gearbeitet habe. Mit festem Griff an das Wort des Lebens klammern ist die Aussage des Paulus. Genauso wollen wir uns eingehend und mit festem Griff mit dem Worte Jehovas beschäftigen, uns daran klammern. Vielleicht denken wir in diesem Zusammenhang in der Veranschaulichung an einen Schiffbrüchigen, der auf dem Wasser treibt und sich an einem Stück Holz festklammert. Er würde dieses Holz niemals loslassen, weil er genau weiß, nur so kann er errettet werden. Oder vielleicht denkt ihr in diesem Zusammenhang als Veranschaulichung an einen Seiltänzer, der in schwindelerregender Höhe oben über dieses Seil laufen muss, mit einer Balancierstange. Der klammert sich auch fest daran, weil er genau weiß, wenn er loslassen würde, würde er in die Tiefe stürzen. Und genau so wollen wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, wollen uns daran klammern, uns fest daran halten. Weil es um Leben geht. Nicht nur beim Seiltänzer, nicht nur beim Schiffbrüchigen, sondern auch bei uns. Was heißt das jetzt für uns persönlich? Wir alle lesen in der Bibel. Wir halten mit dem Bibelleseprogramm Schritt. Vielleicht haben wir sogar ein persönliches Bibelleseprogramm, das wir uns selbst vorgenommen haben, in einer gewissen Zeit die Bibel komplett durchzulesen. Jeder macht es unterschiedlich. Aber wir haben ein gewisses Programm, um uns täglich mit dem Worte Gottes zu beschäftigen. Aber geistige Dinge, das Wort Gottes, soll in unserem Leben noch einen höheren Stellenwert erhalten. Wie mag das aussehen? Wir haben in unseren Publikationen immer wieder Hinweise darüber bekommen, wie wir lesen sollen. Nicht einfach nur 4, 5 Kapitel in der Woche, die im Königreichsdienst vorgegeben sind, runterrasseln und dann sagen, jawohl, ich habe mein Bibelleseprogramm gemacht. Nein, wir wollen uns Vers für Vers damit auseinandersetzen. Wir wollen darüber nachsinnen. Wir wollen herausfinden, was diese Verse für uns persönlich zu bedeuten haben. Wie wir unseren persönlichen Glauben, unser Verhältnis zu Jehova stärken können. Wir wollen herausfinden, welcher Nutzen steckt darin für mich persönlich. Wir haben von dieser Stelle auch schon einmal den Hinweis bekommen, uns vielleicht so ein kleines Heftchen anzulegen und in dem Heftchen Schrifttexte aufzuschreiben, die uns persönlich in einer gewissen Situation geholfen haben. Oder Texte aufzuschreiben, die wir für eine ganz bestimmte Situation, vielleicht im Predigtdienst oder wenn wir mit unseren Brüdern ermunternd sprechen, benutzen möchten. Wir gucken rein, jawohl, den Text, den könnte ich jetzt in dieser Weise benutzen. Wir erinnern uns immer wieder an Dinge, die wir einmal gelernt haben. Wir konzentrieren uns auf das, was in Gottes Wort steht. Wir wollen also tiefgründig, konzentriert nachdenken, um nochmal bei der Definition zu bleiben. Wir wollen über ein paar Erlebnisse in der Bibel nachsinnen und wollen herausfinden, wie wir persönlich das heute für uns anwenden können. Das war jetzt die Theorie. Sollen wir es mal praktisch durchziehen? Wollen wir es mal versuchen, wie so etwas aussehen könne, dass man sich praktisch mit dem Worte Gottes auseinandersetzt? Wir nehmen mal als erstes ein Beispiel aus der alten Zeit. Es betrifft die Zeit im alten Israel, eigentlich muss ich sagen im alten Babylon, als einige treue Männer aus Jerusalem nach Babylon ins Exil geführt worden sind. Und während ihr schon einmal Daniel Kapitel 1 aufschlagt, erzähle ich euch ein bisschen über den Hintergrund. Es waren 4 junge, dynamische Männer, Sie standen vor einer Entscheidung, die für sie persönlich recht lebenswichtig war. Sie waren fern von ihrer Heimat, fern von der Anbetungsstätte Jehovas, fern von ihren Eltern. Ja, sie waren, wenn wir so über ihren sozialen Status nachdenken, sie waren recht gebildet, vielleicht sogar nett aussehend. Sie hatten gute Umgangsformen. Und diese Männer wurden jetzt ausgewählt vom babylonischen Hof, besonders geschult zu werden. Sie sollten nicht mehr Exilanten sein, sondern Beamte am Hof des Königs. Und dazu sollte jetzt eine besondere Schulung stattfinden. Das war der Hintergrund dieser ganzen Situation und der Verse, die wir jetzt gleich lesen. Wie hätten wir jetzt in einer solchen Situation reagiert, wenn wir jetzt gleich den Text im Daniel Kapitel 1 lesen? Und überlegen wir einmal für uns persönlich, was hätte ich gemacht in einer solchen Situation? Daniel Kapitel 1 und wir lesen mal ab Vers 8. Aber Daniel beschloss in seinem Herzen, sich mit den Delikatessen des Königs und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Und er erbat sich vom obersten Hofbeamten wiederholt, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Demgemäß ließ der wahre Gott den Daniel liebende Güte und Barmherzigkeit vor dem obersten Hofbeamten finden. Vielleicht bis dahin erstmal. Wenn wir das einfach so überfliegen, Geschichtsbericht, Daniel, die drei Hebräer waren zusammen, wurden jetzt besonders ausgebildet, wie wir gerade gesagt haben. Sie haben eine Entscheidung getroffen, wollten sich nicht verunreinigen. Okay. Aber gucken wir uns die Verse noch einmal genauer an. Ist euch aufgefallen, dass hier von einem sogenannten Drei-Punkte-Programm gesprochen wurde, das ihnen half, standhaft zu bleiben in dieser Situation? Wir untersuchen die Verse nochmal. Im Vers 8 haben wir gelesen, Daniel beschloss in seinem Herzen. Was heißt das? Hier wird in diesem Vers nur von Daniel gesprochen, aber es betraf alle vier, Daniel und seine drei Gefährten. Diese vier jungen Männer haben in ihrem Herzen im Vorfeld eine Entscheidung getroffen, Jehova treu zu bleiben. Sie hatten das mosaische Gesetz und es spielte jetzt gar keine Rolle, wo sie waren. Ob ihre Eltern neben ihnen waren, ob sie alleine waren, ob der Tempel noch funktionierte, ob Jehova seinen Segen auf die Nation Israel legte oder nicht. Sie hatten für sich persönlich eine Entscheidung getroffen, nämlich Jehova treu zu bleiben. Und diese Entscheidung haben sie in ihrem Herzen getroffen. Ihr Verhältnis zu Jehova war viel wichtiger als alles andere, was sie jetzt vielleicht in dem Moment als Vorteil genießen könnten. Wie sieht das bei uns aus? Haben wir in unserem Herzen auch Entschlüsse gefasst? Etwas zu tun, etwas nicht zu tun? Haben wir uns mit den Grundsätzen Jehovas auseinandergesetzt und handeln genau so danach, auch wenn die Eltern nicht dabei sind, auch wenn keiner aus der Versammlung in der Nähe ist, wenn wir in der Schule sind, wenn wir auf Arbeit sind, wo unsere Brüder uns nicht sehen? Wir persönlich wollen in unserem Herzen beschließen, für uns persönlich etwas tun und das dann auch tun. Dann haben wir im Vers 2 gelesen, dass Daniel und seine drei Freunde das nicht einfach so auf sich beließen und dem Zufall überließen, sondern sie unternahmen selbst Schritte. Wir haben hier gelesen im zweiten Teil von Vers 8, und er erbat sich vom obersten Hofbeamten wiederholt, ein anderes Essen zu bekommen. Kennen wir ja aus dem Vers 12 nachher. Was heißt das denn? Was mag das bedeuten? Nun, die Entscheidung haben sie getroffen. Aber haben sie sich so ein bisschen versteckt, in die hinterste Reihe gestellt und gesagt, hoffentlich sieht mich niemand? Hoffentlich kriegt keiner mit, dass ich eigentlich Jehova anbeten möchte? Nein, sie sind einen Schritt vorgegangen. Sie haben sich etwas erbeten, treu zu bleiben. Sie sind zu dem Hofbeamten gegangen und haben gesagt, wir möchten lieber Gemüse essen, als uns zu verunreinigen. Wie sieht das jetzt mit uns aus? Wir haben vielleicht eine glaubensstärkende Zusammenkunft miterlebt. Wir haben vielleicht im Predigtdienst eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Wir haben in der Bibel einen Punkt kennengelernt oder gelesen, über den wir in der Weise noch gar nicht so nachgedacht haben. wir haben für uns eine Entscheidung getroffen, ab sofort etwas nicht mehr zu tun, was wir vielleicht bis dahin getan haben. Oder wir haben für uns persönlich eine Entscheidung getroffen, ab sofort etwas zu machen, was wir bisher noch nie versucht haben. Hoffentlich kriegt das keiner mit. Man könnte mich ja darauf ansprechen. Nein, wir wollen mit anderen darüber sprechen. Warum nicht mit unserem Bruder, mit unserer Schwester, mit einem befreundeten Bruder über unseren Entschluss sprechen? Ich habe mir überlegt, ich werde in diesem Jahr zum ersten Mal den Hilfspionierdienst durchführen. Warum darüber sprechen? Wir rücken uns doch damit in den Vordergrund. Guck mal, was ich alles machen will. Nein, nicht so. Das ist vielleicht ein falsches Verständnis. Sondern wir wollen uns binden. Wir haben mit jemand anders über diese Situation gesprochen. Und wir können uns gegenseitig ermuntern, diesen Entschluss auch wirklich treu zu bleiben. Vielleicht liegt das aber auch an unserer norddeutschen Mentalität, ne? Wir sind ja so ein bisschen wortkarg. Wir reden nicht so gerne über das, was wir selbst uns vorgenommen haben, oder? Auch das nicht. Auch das darf keine Ausrede sein. Wir wollen über unseren Entschluss sprechen und wollen mit unserem Bruder zusammen auch dieses Ziel erreichen, etwas zu tun, was wir uns vorgenommen haben. Und was wird das Ergebnis sein? Das ist der dritte Punkt. Im Vers 9 haben wir das einfache Wort gelesen. Demgemäß. Demgemäß segnete Jehova sie. Demgemäß unterstützte Jehova sie bei diesem Entschluss. In der Schule, auf der Arbeit, beim Einkaufen, beim Fernsehen oder wo auch immer, werden wir immer wieder mit Situationen konfrontiert, wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Und wenn wir das nicht tun, haben wir auch eine Entscheidung getroffen. Meistens die falsche. Wir müssen uns entscheiden. Tun wir das, sprechen wir darüber und demgemäß wird Jehova uns auch seinen Segen geben und uns unterstützen bei dem Tun seines Willens. Zwei Verse, die wir jetzt gerade nur gelesen haben. Wir haben ein wenig darüber nachgesonnen. Wir haben über Dinge aus der Vergangenheit gesprochen. Wir haben über Dinge gesprochen aus der Gegenwart. Und wir haben über Dinge gesprochen, die Ergebnisse in der Zukunft sein werden. Das ist Nachsinnen. Wir wollen herausfinden, was die Bibel, was Gottes Wort für uns persönlich bedeutet, um zu sehen, welchen Nutzen wir haben, wie es uns stärken kann, im Glauben weiter voranzukommen. Noch ein zweites Beispiel. Wir schlagen ein bisschen weiter zu den griechischen Schriften in das Bibelbuch Philipper. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal im Wachtumsstudium dieses Thema ganz kurz angesprochen. Philipper Kapitel 4. Es war die Begebenheit, als der Paulus diesen Brief an die Philipper um das Jahr 60, 61 unserer Zeitrechnung schrieb. Und er war selbst in Rom inhaftiert. Er hatte eigentlich an die Philipper-Versammlung recht gute Erinnerungen. Es war jetzt allerdings schon 13 Jahre her, wo er in Philippi war. Aber die Brüder in Philippi waren ihm ans Herz gewachsen. Er erinnerte sich sicherlich an die Zeit, als er nach Philippi das erste Mal kam. Es gab dort keine Synagoge. Er begab sich unten an den Fluss, wo sich die Juden versammelten. Er fand dort eine Anbeterin Jehovas, die Lydia, die sich dann auch taufen ließ. 2 Jahre später kam Paulus ein weiteres Mal nach Philippi in diese Versammlung und konnte mit den Brüdern dort über verschiedene Erfahrungen sprechen. Aber jetzt war er schon eine ganze Zeit nicht mehr dort gewesen, weil er selbst in Rom inhaftiert war. Und die Versammlung in Philippi hat sich gedacht, der Paulus hat so viel Gutes für uns getan, jetzt werden wir ihm auch etwas Gutes tun. Wir werden einen Abgesandten von uns nach Rom schicken, ihren Bruder Epaphroditus, und er sollte Paulus ermuntern. Nur das kam alles anders, als wie sie sich das vorgestellt hatten. Epaphroditus erkrankte schwer und kam gar nicht nach Rom. Er konnte Paulus gar nicht ermuntern. Und die Brüder erfuhren davon. Paulus war immer noch im Gefängnis, bewacht von dieser berüchtigten Prätoriadergarde, und konnte auch nicht nach Philippi, um zu sagen, dass es ihm gut ging. Was tun? Eigentlich könnte man da niedergeschlagen sein, wenn das alles nicht so richtig funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und jetzt stellt euch einmal vor, in dieser Situation, die Brüder, verzweifelt, ohne Ausweg, bekommen jetzt von Paulus, den sie eigentlich ermuntern wollten, einen Brief. Und wir lesen mal einen Vers aus diesem Brief. Philipper Kapitel 4, ab Vers 6. Philipper 4, ab Vers 6, da schreibt Paulus: Seid um nichts ängstlich besorgt, sondern lasst in allem, durch Gebet, durch Flehen, zusammen mit Danksagung eure Bitten bei Gott bekannt werden. Und das Ergebnis? Und der Frieden Gottes, der alles Denken übertrifft, wird euer Herz und eure Denkkraft durch Christus Jesus behüten. Und jetzt sinnen wir mal ein bisschen über diese Worte nach, die wir gerade gelesen haben. Vielleicht benutzt ihr ja auch die Studienbibel. Und in der Textüberschrift oben findet ihr zwei Wörter, die sehr schön erklären, was damit gemeint ist. Gesundes Denken. Was heißt das? Wie konnten die Brüder in Philippi gesund oder richtig oder produktiv denken? Schaut euch nochmal den Vers 4 an. Freut euch alle Zeit im Herrn. Vers 5. Lasst eure Vernünftigkeit bekannt werden. Vers 6. Nicht ängstlich besorgt sein. Und das Ergebnis im Vers 7, der Friede Gottes. Hier spricht der Paulus also über Hilfen, die zur Verfügung stehen. Gebet, Flehen, Danksagung. Mit dem Ergebnis, dass Jehova, wie wir vorhin gelesen haben, demgemäß auch seinen Segen gibt. Was benötigten die Brüder also in Philippi? Gesundes Denken. Paulus wollte sie wachrütteln. Ich versuche das mal mit eigenen Worten wiederzugeben. Mensch, Brüder, überlegt doch mal. Was habt ihr nicht schon alles um der guten Botschaft willen erreicht? Freut euch doch im Herrn. Jesus Christus ist auch für euch gestorben. Unabhängig von einer bestimmten Volkszugehörigkeit ist der Weg für jeden frei, der Glauben an das Loskaufsopfer ausübt. Macht euch keine Sorgen um Dinge, die ihr im Moment sowieso nicht ändern könnt. Freut euch vielmehr über die wunderbare Hoffnung. Guckt nach vorne. Und ist das nicht eine Ermunterung? Hilft uns ein solcher Brief oder ein solcher Vers nicht, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken? Vielleicht können wir uns so richtig in Paulus hineinversetzen, mit welch einer Emotion er seine Brüder wachrütteln wollte. Was ihm am Herzen lag, seine Freunde, die so weit weg waren, zu ermuntern. Lasst in allem durch Gebet und Flehen zusammen mit Danksagung eure Bitten bei Gott bekannt werden. Und der Friede Gottes wird euer Herz und eure Denkkraft durch Christus Jesus behüten. Das ist ein schönes Versprechen, das Paulus hier unter Inspiration äußern durfte. Was auch immer passiert, ob das Krankheit ist, Alter, Niedergeschlagenheit, eine gewisse Unfähigkeit, etwas im Moment selbst persönlich zu erreichen, durch Gebet und Flehen können wir Jehova um Hilfe bitten und er wird uns seine nötige Unterstützung geben. Wir können das erreichen, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Aber auch hier müssen wir wieder ein wenig nachsinnen, was das für uns persönlich bedeutet, um herauszufinden, was Paulus damit sagen wollte. Durch das Gebet hat Jehova uns eine Möglichkeit gegeben, unsere Sorgen und Nöte auf ihn zu werfen. Wir kennen sicherlich alle den Psalm 55, Vers 22, wo gesagt wird: Wirf deine Bürde auf Jehova und er selbst wird dich stützen. Niemals wird er zulassen, dass der Gerechte wankt. Kennt ihr diese Geste? Etwas werfen? Wir als Menschen haben ja immer die tolle Fähigkeit, etwas wegzuwerfen und dann fehlt es uns doch. Und so handeln wir oftmals auch mit Problemen. Wir geben Probleme im Gebet Jehova gegenüber zu, aber dann versuchen wir doch selbst die Lösung wieder herbeizuführen. Aber das ist hiermit nicht gemeint. Wenn wir etwas wegwerfen, dann muss es auch wegbleiben. Jehova sorgt schon dafür. aber ich sehe jetzt so ein paar ungläubige Gesichter bei euch. Der kann da vorne gut reden, ne? Der kennt nicht meine Sorgen. Manchmal sind die Sorgen einfach zu schwer, um sie wegzuwerfen. Wisst ihr, dass der Psalmist dafür auch eine Lösung hatte? Psalm 37, Vers 5, ganz genau. Wälze deinen Weg auf Jehova und verlass dich auf ihn, und er selbst wird handeln. Genau die gleiche Aussage. Wenn etwas also zu schwer ist, wegzuwerfen, dann kullern wir es erst einfach weg. Jehova sorgt dafür, dass die Probleme gelöst werden. Jehova verspricht, sich dieser Dinge anzunehmen und uns zu entlasten. Ein schönes Versprechen, das er uns in seinem Wort gibt. Wir haben jetzt also gesehen, wie wichtig es ist, auf der einen Seite selbst Entschlüsse zu fassen, darüber zu sprechen und auch das Ergebnis zu akzeptieren, was Jehova uns gibt, nämlich demgemäß sorgt er dafür, dass unser Weg auch gelingen hat. Wir haben auch gesehen, dass im Grunde genommen kein menschliches Versagen oder irgendwelches Unvermögen oder ja, uns in irgendeiner Weise lähmen kann. Denn durch die Verbindung zu Jehova und durch das innige Verhältnis zu ihm haben wir das Versprechen von ihm bekommen, dass er für uns sorgen wird. Zeigen wir unsere Wertschätzung, unsere Dankbarkeit ihm gegenüber, dadurch, dass wir uns mit seinem Wort beschäftigen, dass wir über geistige Dinge nachsinnen, dass wir aus den Berichten, die wir in der Bibel lesen, wirklich Nutzen ziehen können und dass wir versuchen, auf uns die Sachen anzuwenden. Beim Beispiel in Daniel Kapitel 1 haben wir gesehen, dass es manchmal recht gut ist, wenn man auf einzelne Wörter achtet, wenn man herausfindet, was diese Wörter bedeuten. Und im Philipper Kapitel 4 haben wir gesehen, dass man auch Umstände mit in Betracht ziehen soll. Warum wurde etwas gesagt? In welchem Zusammenhang wurde es gesagt? Was sollte damit erreicht werden? Und wenn wir diese Überlegungen mit in unser Bibellesen hineinfließen lassen, dann wird es uns helfen, weiterhin Fortschritte zu machen. Wir sehen also anhand dieser wenigen Beispiele, wie wichtig es ist, sich einfach die Zeit zu nehmen, über geistige Dinge nachzusinnen. Ganz besonders, wenn wir in geistiger Hinsicht Fortschritte machen wollen, wenn wir unseren Glauben stärken wollen, wenn wir anderen von dem, was wir selbst gelernt haben, auch noch abgeben möchten, ob im Predigtdienst oder hier in der Versammlung. Unser Verhältnis zu Jehova muss immer wieder überprüft werden. Wir wollen nachsinnen und wir wollen sehen, wie wir selbst Fortschritte machen können, um unser Denken mit dem Denken Jehovas in Übereinstimmung zu bringen. Wir lernen sehr, sehr viel dabei über Jehova, über seine Eigenschaften, über seinen Vorsatz. Und wir fragen uns dann immer wieder persönlich, wie passe ich da hinein? Was kann ich persönlich noch tun, um diesem Beispiel besser zu entsprechen? Wir hatten zu Beginn in der Definition gehört über vergangene, über gegenwärtige und auch über zukünftige eigene Tatsachen oder Tätigkeiten nachzusinnen. Das hilft uns zum einen, Fehler nicht immer zu wiederholen. Manchmal können wir sogar laufende Prozesse noch beeinflussen, etwas besser machen, wenn wir festgestellt haben, na, da ist so eine kleine Korrektur notwendig. Wir können unser Leben in Übereinstimmung mit dem Willen Jehovas bringen. Und wenn wir an die Zukunft denken, dann fragen wir uns einfach, wie sehen meine Ziele aus? Was sind meine Prioritäten? Wie entscheidet mein Gewissen in dieser oder in jener Situation? Es kommt also immer wieder auf uns persönlich an, inwieweit wir uns mit festem Griff an das Wort Gottes klammern, wie der Lagania Una, der auch nicht über Nacht dieses starke Wurzelwerk entwickeln konnte, sondern der im Laufe der Zeit immer tiefer in den Boden eingedrungen ist, um sich fest um die Felsen zu klammern. In dem Erwachet-Artikel, wo über diesen Baum gesprochen wurde, wurde gesagt, dass dieser Lagania Una sogar bis zu 20 Meter sein Wurzelwerk in das Erdreich hinein bohren kann. Und das ist die Lösung für sein Vermögen, über Nacht wieder in voller Blüte zu stehen. Wir wissen nicht, was auf uns persönlich noch zukommt, was die Zeiten bringen. Aber sind unsere Wurzeln auch so tief in Gottes Wort vergraben, dass wir in der Lage sind, über Nacht in schwierigen Situationen auch noch treu zu Jehova zu stehen? Wir wollen darüber nachsinnen. Wir wollen herausfinden, wie wir persönlich uns noch durch intensiveres Studium, intensiveres Lesen, intensiveres Nachsinnen über Gottes Wort verbessern können. Was wird das Ergebnis sein? Wir werden auch über Nacht sprossen und blühen. Dieser Lagani Auna wurde von Botanikern als einer der 5 am schönsten blühenden Bäume der Erde bezeichnet. Wäre es nicht schön, wenn Jehova zu uns als Einzelne auch sagen könnte, du bist einer der schönsten Bäume Menschen der Erde? Jehova möchte das. Es liegt also an uns.